Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Anpassen oder Position beziehen ist vielleicht für mehr Kultureinrichtungen eine existenzielle Frage, wenn die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg noch mehr Einfluss gewinnt und damit auch mittels der Geldtöpfe über Wohl und Wehe von Theatern, soziokulturellen Zentren oder Clubs entscheiden kann. Wie arbeiten Theatermenschen im Osten Deutschlands heute? Wie positionieren sie sich? Fragen wir in einer kleinen Reihe in den Kulturfragen. Zu Gast heute Daniel Ries. Er ist seit der Saison 2022/23 Intendant der neuen Bühne Senftenberg. Er hat in seinem Leben als Schauspieler, Regisseur oder Autor schon viele Bühnen gesehen, von Hamburg bis Stuttgart und von Aachen bis Ingolstadt. In der Eifel war er bis 2021 erfolgreicher Intendant der sommerlichen Burgfestspiele Mayen, bevor er in die Lausitz kam. Herzlich willkommen, Daniel Ries.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Eifel ist schön, war früher aber eine extrem arme Gegend, bevor mehr Infrastruktur und Tourismus sie von einem muffigen 50er-Jahre-Image befreit haben. Was unterscheidet den armen Westen vom armen Osten? Oder ist das überhaupt eine Frage, die man hier stellen kann?
Also ganz ehrlich, ich glaube, der Osten, gerade jetzt hier in Brandenburg und extrem in der Lausitz, der ist tatsächlich alles andere als arm, weil die Strukturfördermittel reichlich zu beantragen sind. Und wenn man sie geschickt beantragt, dann bekommt man sie auch. Wir haben jetzt als neue Bühne Senftenberg tatsächlich als erste kommunale Einrichtung überhaupt und als erstes Bauprojekt der Förderrichtlinie Strukturwandel Lausitz werden wir ja nahezu 8 Millionen bekommen, um unsere Theaterwerkstätten zu sanieren. Das ist großartig. Wir werden demnächst wunderbare Theaterwerkstätten haben, die die Zukunft des Theaters sichern und der Mitarbeitenden. Und also der Osten fühlt sich hier für mich nicht arm an. Auch unser Etat ist ausreichend für das, was wir tun. Das Ministerium hat jetzt sogar im Nachtragshaushalt beschlossen, einen Großteil der Lohnaufwüchse durch die Tariflohnsteigerungen zu übernehmen. Also uns geht's hier nicht schlecht.
Das ist gut zu hören. Trotzdem, Stichwort Strukturwandel, hat die Lausitz, die früher ja eine reine Bergbaugegend war, sich ganz stark verändert. Man schickt sich an, die größte Binnenseelandschaft Deutschlands zu werden in ihrer Ecke. Und dieser Strukturwandel, heißt es ja immer, macht auch, dass so viele aus der ehemaligen DDR sich abgehängt fühlen. Was bekommen Sie von dem allem mit, was ja auch das Wahlverhalten vieler Menschen im Osten prägt und bei den Landtagswahlen im September prägen wird, also zum Beispiel Frust oder das Gefühl, nicht gehört zu werden oder vielleicht auch die Ressentiments gegen die da oben oder die Politikerelite?
Ja, das bekommt man leider dann doch relativ deutlich mit, wobei ich muss sagen, bei meinem Publikum, unserem Publikum im Theater weniger. Aber wenn ich jetzt in die Stadtverordnetenversammlung gehe, um dort irgendwie das Theater darzustellen, da war ich neulich mal, und da sind dann die AfD-Abgeordneten in dieser Stadtverordnetenversammlung, die dann halt genau das erzählen, was man überall von der AfD hört und natürlich auch auf dem Marktplatz, wenn man Redebeiträge hört, im Internet, wenn man schaut, da gibt es diese Geschichte, die heißt, wir sind enttäuscht von der Demokratie und wenden uns von der Demokratie ab, weil sie uns enttäuscht hat. Und da finde ich, ehrlich gesagt, da kann ich nicht mehr mit, da komme ich nicht mehr mit, weil ich denke, Demokratie ist ja keine Dienstleistung, sondern das ist ja was, wofür man sich einsetzen muss und was man gestalten muss. Und wenn das Volk herrscht in der Demokratie, dann heißt das ja auch, es hat die Verantwortung für das, was passiert, das Volk. Und insofern finde ich dieses, wir wenden uns grundsätzlich von den etablierten Parteien ab, ist eine Erzählung, die ich schwierig finde.
Nochmal genauer, wie verstehen Sie das kulturpolitische Programm der AfD und was befürchten Sie für September folgende? Vielleicht auch mit einem kleinen Blick nach links, weil das Bündnis Sarah Wagenknecht ja auch erfolgreich zu sein scheint.
Ja, sagen wir mal so, die Frage ist ja immer, wenn die in den Stadtparlamenten oder auch im Landkreis antreten, wie viel von dem Programm ist überhaupt auf Stadtverordnetenversammlungsebene oder auf Landkreisebene überhaupt gestaltbar? Und ganz viel, sowohl beim Bündnis Sarah Wagenknecht, das sagen die ja auch ganz offen, das ist Bundespolitik, mit der da Stimmung gemacht wird. Ob wir weiterhin sozusagen die Ukraine unterstützen, das ist weder was, was in der Stadtverordnetenversammlung Senftenberg noch im Landkreis noch im Land Brandenburg entschieden werden kann. Insofern finde ich das immer mit Vorsicht zu genießen. Und ganz simpel, das Wahlprogramm der AfD, man kann das ja nur hochrechnen. Und es gab im Januar, daraus habe ich auch zitiert, als ich auf dem Marktplatz bei der ersten Demo gegen rechts irgendwie gesprochen habe, es gab im Januar, 16. Januar, glaube ich, einen Antrag im Bundestag, unterzeichnet von Frau Weidel und Herrn Rupalla, für eine radikal neue Kulturpolitik. Dieser Antrag, der wurde natürlich abgelehnt vom Deutschen Bundestag, Gott sei Dank, aber der hat, glaube ich, 20 Seiten. Und da sind Punkte drin, also der Kulturbegriff wird eindeutig völkisch definiert, also ein Kulturkreis erschließt sich über die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Religion, über Werte wie Fleiß und Zuverlässigkeit und so. Also es ist ein wirklich sehr stark völkisch aufgeladener Kulturbegriff, das ist etwas, wo ich nicht mitgehe. Für mich ist Vielfalt keine Bedrohung, sondern ein Gewinn für die Gesellschaft, auch kulturelle Vielfalt. Dann gibt es so Sachen wie, dass sämtliche Projekte, die zu Diversität und Gleichstellung im Kulturbetrieb Beitrag leisten sollen, sofort gestoppt werden. Und dann gibt es als dritten Punkt noch, der mich besonders auch beschäftigt hat, dass wir die Schuld- und Schamkultur überwinden müssen.
Da geht es um Erinnerungskultur, ne?
Ja, ich würde das halt als Erinnerungskultur bezeichnen. Und also, was ist die Schuld und die Scham? Das kann ja eigentlich nur das Dritte Reich mit gemeint sein. Und dass man das eben nicht mehr als Schuld oder Scham begreifen soll, das ist Auftrag einer neuen Kulturpolitik. Und da kann ich nur sagen, vehement nein. Wir haben in der ersten Spielzeit, haben wir Cabaret, das Musical gemacht, und die Menschen waren zutiefst bewegt davon, diese Geschichte zu hören, die ja zeigt, wie Liebe und Freundschaft zerbricht an aufkommendem Antisemitismus und Nationalsozialismus. In der zweiten Spielzeit haben wir die Comedian Harmonists gemacht. Also das sind große Unterhaltungsstücke, die aber ja den Menschen trotzdem genau diese Geschichten erzählen. Und wir machen jetzt die Anne Frank in die Klassenzimmer nächste Spielzeit. Also ich finde das
extrem wichtig. Sie gehen mit Anne Frank in die Schulen?
Ja, genau. Wir waren diese Spielzeit in den Schulen, was ich auch eine Aufgabe finde. Wir haben eine ganz tolle Theaterpädagogik bei uns im Haus. Wir spielen sehr viel. Wir haben ungefähr 15.000 Kinder und Jugendliche in einer Spielzeit, die unser Programm anschauen. Und wir waren jetzt mit Nullerjahre in den Schulen, in den Aulen und in den Turnhallen. Eine Dramatisierung von dem Henrik Bolz Bestseller über die sogenannten Baseballschlägerjahre. Und das ist eine Aufgabe natürlich auch für die Schauspieler und für die Theaterpädagoginnen und Pädagogen, dann das aufzufangen. Was macht man, wenn in so einem Stück der Nazi auf die Bühne kommt und die Schüler machen den Hitlergruß? Mhm. Also wie spricht man hinterher darüber mit den Jugendlichen? Das ist schwer. Aber also ich finde, das
gehört. Aber gelingt das? Sprechen Sie mit den Jugendlichen?
Also ich war nicht dabei, aber die waren in Spremberg, da ist das zum Beispiel passiert. Und es ist immer, auch bei Anne Frank wird es so sein, das Stück dauert 45 Minuten und dann ist eine weitere Unterrichtsstunde, ist die Nachbereitung mit der Schauspielerin und dem Theaterpädagogen. Und es hat natürlich auch immer, hängt sehr viel davon ab, wie gut die Pädagogen ganz ehrlich sind, wie gut die Lehrerinnen und Lehrer ihre Klassen vorbereiten, aber das gehört dazu. Wir haben das Stück ja sozusagen absichtlich auf den Spielplan gesetzt. Und die Premiere war im Januar. Das war ganz kurz nach den Korrektiventhüllungen. Und ich glaube, die Überschrift in der Kritik in der Lausitzer Rundschau über Comedian Harmonists war das Stück zur rechten Zeit oder genau jetzt oder irgendwie sowas. Also das ist toll, wenn ein Theater das schafft, dass die Menschen das so unmittelbar in Bezug setzen zu ihrem Leben, zu ihrer Realität.
Daniel Ries, Sie stehen ja ausgesprochenermaßen, das haben wir auch gerade schon gehört, für ein Theater, das Position bezieht, das sich einmischt, das herausfordern will oder sogar auch mobilisieren. Ist es das, warum Sie in einem Spielzeitheft das Theater eine Werkstatt der Demokratie genannt haben?
Wenn es das kann, ist es toll. Ich nenne das manchmal auch Schule der Empathie und das kommt dann aufs Gleiche raus. Also wenn es das Theater schafft, dass die Menschen sich identifizieren mit etwas, was sie da auf der Bühne sehen, dann ist das eine Schule der Empathie und dann beginnt die Auseinandersetzung mit der Demokratie, weil das immer Lebensentwürfe sind auf der Bühne, immer. Ja. Jedes Stück besteht aus Konflikten, jedes Stück besteht aus verschiedenen Lebensentwürfen. Und wenn die Menschen hinterher ins Gespräch kommen über diese unterschiedlichen Lebensentwürfe, dann ist das für mich eine Werkstatt der Demokratie.
Ein paar Eindrücke vielleicht mal zu Ihrem politischen Engagement oder zum politischen Engagement der neuen Bühne Senftenberg. Am 17. Mai postet ihr Theater eine Regenbogenfahne auf Instagram. Am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit wirbt die Bühne für Vielfalt und gegen jede Form von Ausgrenzung. Am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, gab es eine Einladung für Lesung und Diskussion. Vermutlich gehören Sie damit doch in den Augen von AfD-Wählern zu genau der woken, im Zweifel linken Diversitätsblase, die für eine Identitätspolitik für Minderheiten steht und eigentlich die wichtigen Fragen aus den Augen verliert.
Das ist halt die Frage, was sind die wichtigen Fragen? Also für mich ist es tatsächlich so, wir laden niemanden aus hier, ne? Wir laden alle ein. Wir haben tatsächlich trotzdem bei uns im Theater dieses Schild kein Platz für Rassismus, Homophobie, Antisemitismus. Das hängt bei uns an der Tür. Und ich habe neulich tatsächlich mit einer Zuschauerin darüber diskutiert. Aber es ist ja wahnsinnig viel Unkenntnis und es ist wahnsinnig viel, ja, also die hat dann tatsächlich zu mir gesagt, das sei doch die Pädophilenfahne. Warum ich die Pädophilenfahne an mein Theater hänge. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, Sie sind da falsch informiert. Das hat mit Pädophilie so viel zu tun wie Heterosexualität. Das ist die Fahne der Selbstbestimmung von homosexuellen Menschen. Und die ist historisch entstanden. Das können Sie bitte nachschauen. Und hat dann halt auch gesagt, Sie können jetzt gerne Ihren Theaterbesuch wahrnehmen. Sie können auch sagen, das ist nicht mein Theater. In meinem Theater soll ein Platz sein für Antisemitismus und Homophobie. Dann tut mir das leid, aber ich wünsche Ihnen eigentlich einen schönen Abend in unserem Haus. Mhm. Und also ich sag mal so, da wo ich nicht mehr mitgehen kann, ist, wenn das Gleichwertigkeitsprinzip der Menschen nicht mehr gilt. Also wenn jemand, weil er eine andere Herkunft hat, eine andere Sprache spricht, eine andere Sexualität lebt, ein anderes Geschlecht hat, wenn er sozusagen als minderwertig bezeichnet wird von Menschen, von Kräften, von Parteien, da bin ich raus. Also da diskutiere ich dann auch nicht mehr weiter. Das ist so.
Naja, und Sie halten dem auch entgegen, sehr einfach vielleicht, aber auch entschieden, zum Beispiel eine schwarze Schauspielerin, die Ronja Räubertochter spielt. Was gibt es darauf für Reaktionen?
Ehrlich gesagt, ich war total überrascht. Bei manchen Dingen war ich überrascht. Ich war überrascht, dass wir über Menschen, das war die erste Premiere auf der großen Bühne, haben wir über Menschen von Juli C. gemacht, in einer tollen, dramatisierten Fassung. Und ich war total überrascht. Es hat keinerlei, also ich hatte damit gerechnet, dass es Menschen gibt, die sich darüber beklagen, wie da zum Beispiel der Gote, der Dorfnazi, dass der da auf der Bühne ist und was der sagt und so. Das gab es nicht. Ich habe bei Ronja Räubertochter, also Cassandra Emilienne hat bei uns alles Mögliche gespielt, von der Scheidungsanwältin aus London über Sally Bowles bis zu Ronja Räubertochter. Sie hatte auf der Bühne zwei weiße Eltern. Und ich habe dann irgendwann mal die Theaterpädagogin gefragt, gab es eigentlich irgendwann mal irgendeine Rückfrage dazu von irgendeiner Lehrerin oder einem Lehrer oder einem Schüler oder irgendeiner Schulklasse? Und die gab es nicht. Die Kinder waren einfach fasziniert von dieser wahnsinnig spannenden, berührenden Geschichte, die Ronja Räubertochter erzählt. Also, und ich denke manchmal auch, dass Theater eben Möglichkeiten hat, nicht Dinge zu vermeiden, sondern Dinge zu tun. Also ich finde, Diskriminierung vermeiden, Rassismus vermeiden ist wichtig. Aber auf der anderen Seite kann das Theater ja auch die Möglichkeiten nutzen, den Menschen Erfahrungen zu vermitteln, die sie sonst nicht hätten. Und diese Ronja zu sehen, ist, glaube ich, wichtig. Also, dass wir eine solche Ronja sehen und einfach nur begeistert sind von der Schauspielerin. Wie die uns mitnimmt, wie wir uns mit ihr identifizieren. Ein besseres Plädoyer kann es doch nicht geben.
Ich möchte noch auf ein anderes Reizthema zu sprechen kommen. Das ist der Krieg, der Überfall im April 2022 von Putin auf die Ukraine. Sie hatten damals Ihr Team in Senftenberg gerade vorgestellt. Caroline Feldmann als Chefdramaturgin und Elina Finkel als Hausregisseurin. Sie ist in Odessa geboren. Und nach diesem ersten Schock, den der Krieg ausgelöst hat, konnten sie dadurch auch sofort reagieren und haben dann aber einen russischen Autor zur Uraufführung gebracht, wenn ich richtig gelesen habe.
Also das waren zwei Vorgänge nacheinander. Also das eine war tatsächlich, dass wir, dass Elina halt gesagt hat, wir müssen reagieren und wir haben den Wojciech, der eigentlich in unserer ersten Spielzeit geplant war, aus dem Programm genommen und stattdessen einen Schreibauftrag erteilt an einen ukrainischen Autor, an Andriy Bondarenko. Und der hat das wunderbare Stück, was man im Dunkeln hört, für uns geschrieben, was wir dann hier im Studio uraufgeführt haben. Das ist sozusagen der eine Fakt. Und der andere Fakt ist, dass wir tatsächlich schon vorher eine deutschsprachige Erstaufführung von einem russischen Autor im Programm hatten, in unserem Festspiel, in unserer Eröffnung. Und das ist aber, ich sage jetzt mal, das kann man Zufall nennen, aber nein, es ist kein Zufall. Mhm. Er ist ein regimekritischer Autor und er ist, sobald der Ukraine-Krieg begonnen hat, also er wurde ausgeschlossen aus der russischen Autorengemeinschaft und er war, als wir sein Stück uraufgeführt haben, er war hier, er war bei den Proben, es war ganz fantastisch und er kam aus Finnland, weil er hat Russland verlassen, 2 Wochen nach Kriegsbeginn, glaube ich. Also das heißt, wir haben einen systemkritischen russischen Autor hier zur deutschen Erstaufführung gebracht mit dem Stück Utopia.
Die Partei Sarah Wagenknecht hat ja enormen Zulauf, weil sie sozusagen als einzige pazifistische Partei ein Gegengewicht gegenüber dem großen Heer der Befürworter von Militärhilfe für die Ukraine auch wirkt. Ist der Krieg ein Reizthema bei Ihnen in Senftenberg, bei Ihnen in der Stadt, im Land, vielleicht sogar auch auf den Bühnen? Ich spiele an auf das Musical Heer.
Ja, also tatsächlich, ich habe jetzt nicht das Stück Heer auf den Spielplan gesetzt, weil ich damit irgendetwas provozieren wollte. Das würde ich, glaube ich, so nicht tun. Auf der anderen Seite.
Das ist ja auch einfach gute Unterhaltung, ne?
Es ist wunderbare Unterhaltung, es ist sexy, es ist witzig, es ist berührend. Und für mich geht es eigentlich um verschiedene Lebensentwürfe. Es gibt den Lebensentwurf, den hedonistischen, also den Sex and Drugs and Rock and Roll. Genieße dein Leben, solange es dauert. Und dann hat das natürlich noch so eine teilweise esoterische, metaphysische Ebene mit dem Buddhismus und so. Aber im Prinzip ist das sozusagen das eine Lebensprinzip und das andere ist das Lebensprinzip von Claude. Die treffen da ja aufeinander sozusagen, der sagt, okay, es geht um Verantwortung, es geht um Glauben, es geht um Familie, es geht um den Staat, es geht darum, den Staat zu verteidigen. Und diese Lebensentwürfe prallen aufeinander. Und am Schluss, also es gibt ja das Musical und es gibt den Film und das unterscheidet sich stark, aber bei uns ist es am Schluss so, dass Claude eben sich entscheidet, in den Krieg zu ziehen. Und alles, was da mitschwingt in den Menschen, wenn die jetzt dieses Stück sehen und berührt sind und tatsächlich sehr viele Menschen mir gesagt haben, dass sie dann halt auch geweint haben in dieser Aufführung, weil sie sich sozusagen emotional von dieser Frage, ziehe ich in den Krieg oder ziehe ich nicht in den Krieg, sehr bewegt gefühlt haben, dann ist das doch gut. Und ich glaube nicht daran, dass das Theater den Menschen sagen soll, was sie tun sollen. Es ist eine moralische Anstalt, weil es immer die Frage stellt, was ist ein gutes Leben? Aber die Antwort gibt sich jeder Zuschauer selbst. Also wir geben keine Antworten, wir stellen Fragen.
Ein Kollege von mir hat die Frage gestellt, ob dieses Stück vielleicht den Anti-Amerikanismus befeuern könnte, den man ja manchen Menschen im Osten auch unterstellt, weil es ganz klar macht, was damals jeder Friedensbewegte gedacht hat, nämlich die USA haben gegen Vietnam einen Krieg geführt, der auf einer grandiosen Fehleinschätzung beruht. Also Putin-freundlicher Osten, könnte es sein, dass dieses Stück auch eine Identifikationsvorlage für Rechte sein kann?
Also ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Also wenn Sie die Aufführung gesehen haben, dann wissen Sie, wie wir da mit der freien Liebe umgehen. Wir zeigen in einem Moment, in dem eine Zuschauerin auf die Bühne kommt, haben wir auf der Bühne die Regenbogenfahne. Also das sozusagen, dieses Stück dazu dient, rechte Fantasien zu befriedigen oder denen Nahrung zu geben, das glaube ich wirklich nicht. Und zu diesem Anti-Amerikanismus kann ich nur sagen, ich habe das nie so gesehen. Was ich gesehen habe, ist, da sind innerhalb Amerikas gibt es beide Strömungen. Es gibt die radikal-pazifistische Strömung, das sind die, die demonstrieren gehen und auf die Schilder schreiben, Bombing for peace is like fucking for virginity. So, also das sind die radikal-pazifistischen Menschen, die sind auf der Bühne. Und da ist aber auch der Mensch auf der Bühne, der sagt, nein, das ist richtig. Wir müssen das tun. Ich muss da hingehen. Ich muss in diesen Krieg gehen. Ich kämpfe auch für euch mit. So. Und das, was mir daran auffällt, ist ja kein Anti-Amerikanismus, sondern ist vielleicht die Tatsache, dass das in Russland gerade gar nicht stattfinden kann. Dass in Russland gar keine Menschen auf die Straße gehen können, um gegen einen ihrer Meinung nach ungerechtfertigten Krieg zu demonstrieren. Also das fällt mir auf, wenn ich da drauf gucke.
Ja. Noch zum Schluss eine Frage zur inneren Demokratie. Das ist jetzt ein ganz anderes Feld, weil Theaterbetriebe bislang ja oftmals streng hierarchisch ausgerichtet waren und weil Sie sich mit Unternehmensethik und systemischem Coaching befasst haben und auch schon waren Gründungsmitglied von Art But Fair. Das ist ein Verein, der sich für angemessene Gagen im Theater und in der Musik einsetzt. Ist Ihrer Ansicht nach, Ihrer Erfahrung nach, ein solcher innerer Demokratisierungsprozess im Theater selbst möglich?
Ja, sonst würde ich kein Theater leiten wollen, ehrlich gesagt, wenn ich daran nicht glauben würde. Ich habe ja verschiedenen Theatern auch auf dem Weg als Berater schon Hilfestellung geleistet und wir versuchen das jetzt hier natürlich an unserem Haus auch.
Wie tun Sie das?
Also einmal ganz simpel, die Dinge anders tun, also die Dinge anders tun, als sie ein streng hierarchisches Theater tun würde. Also auf der Leitungsebene haben wir ein Team, künstlerische Leitung. Das heißt, wir entscheiden zu dritt die künstlerischen Fragen. Das tue ich nicht mehr alleine. Wir haben ein Team, technische Leitung gebildet. Da gibt es zwar eine technische Direktorin jetzt ab nächster Spielzeit auch, aber es ist trotzdem eine Teamstruktur, die wir etabliert haben. Wir haben jetzt die zweite Spielzeit mit einem Open Space begonnen und haben den ganzen Tag nicht gearbeitet im herkömmlichen Sinn, sondern uns darüber verständigt in diesem Open Space Format, wie wir arbeiten wollen. Da gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber das Wichtigste ist eigentlich, es anders tun. Also, und auch nur dadurch entsteht auch eine Glaubwürdigkeit, wenn man diese hierarchischen Strukturen flacher kriegen will, mehr Partizipation, mehr Transparenz. Man muss das vorleben. Man muss Fehlerkultur, eine gute Fehlerkultur vorleben, eine gute Feedbackkultur vorleben. Und das ist ein Riesenanspruch. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich dem immer gerecht werde, um Gottes Willen. Also ich will mich jetzt nicht als den Theaterheiligen darstellen, gar nicht. Das ist jeden Tag ein Kampf. Also es gibt sehr viele Gründe, warum diese hierarchischen Strukturen so super funktioniert haben, so jahrzehntelang.
Mhm. Ja, weil einer muss es entscheiden.
Ja, und trägt dann auch die Verantwortung. Genau, ja. Genau. Und ich glaube auch dieses Demokratie und Kunst, das geht nicht zusammen und so. Das sind ja so ganz alte Zöpfe. Ich glaube tatsächlich, dass die Kunst besser wird. Ich glaube eher daran, einer meiner Wahlsprüche ist, keiner weiß so viel wie alle. Und der Chef weiß vielleicht hoffentlich viel und der Regisseur weiß viel in einer Produktion, aber er weiß nicht das, was die anderen wissen. Er weiß nicht das, was die Schauspielerin weiß, der Requisiteur weiß, die FSJ Kultur, die Dramaturgin. Also, und wenn nicht alle ihrs beitragen, dann fehlt irgendwas. Dann ist es nicht so viel Potenzial wie möglich. Also alle sollen ihr Potenzial einbringen können.
Die neue Bühne Senftenberg ist verortet im ganz südlichen Zipfel des Landes Brandenburg, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Auf der Karte liegt Senftenberg ziemlich genau zwischen Dresden und Cottbus, aber genau genommen ist da auch nicht so viel anderes in der Gegend. Es gibt zum Beispiel tatsächlich kein Kino. Wie würden Sie die Rolle und die Funktion Ihres Theaters in der Stadt beschreiben?
Das ist eine große Chance, die wir da sozusagen geerbt haben. Das Theater war immer wahnsinnig wichtig für die Stadt. Und wir haben das jetzt nach Corona tatsächlich auch geschafft, dass es das wieder ist. Da steht drüber Theater für alle. Also wir müssen für alle ein Angebot machen. Die Stadt hat mit allen eingemeindeten Dörfchen 23.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir haben 100 Mitarbeiter am Theater. Wir machen 15 Premieren. Wir haben 4 Spielstätten. Das ist der Wahnsinn. Also, dass sich diese kleine Stadt.
Trotzdem Sie ein reiner Schauspielbetrieb sind, ne?
Ja, also, dass sich diese Stadt dieses Theater leistet oder dieses Theater haben darf, ist großartig. Und wir machen halt auch alles. Ne? Es gibt kein Kino mehr, wir machen die DEFA-Kinonacht. Es gibt keinen Club mehr, wir machen die NW-Clubnacht. Wir haben eine Bar im Rangfoyer eingerichtet, die neue Bar, wie die jetzt heißt. Wir wollen ein ganz zentraler Ort für die Stadtgesellschaft und die Region sein. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Das ist schön, das motiviert natürlich auch wahnsinnig. Wir haben ja so zwischen 60.000 und 65.000 Besuchende jedes Jahr. Das ist für eine Stadt mit 23.000 Einwohnern schon ziemlich Wahnsinn. Also es ist so, wenn wir was machen, kriegen das alle mit. Also ganz anders als in anderen größeren Städten oder Städte mit mehr Theatern, verschiedenen Theatern. Dann muss man ein Profil entwickeln, was sich von allen anderen abhebt. Das würde hier nicht funktionieren. Wir müssen versuchen, Theater für alle zu sein.
sagt Daniel Ries, der Intendant der Neuen Bühne in Senftenberg. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Gleich nach uns Kultur heute, das ich sehr empfehle. Und hier am Mikrofon war Karin Fischer. Einen guten Abend.